Freaks. Freaks. Willkommen bei Freak Radio. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zur heutigen Lesung. Mit mir heute am Podium sitzt Margarete Endl und last but not least unser Gast Erwin Ries. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Für jene, die den Autor nicht kennen, Sie sind seit einem Rückenmarkstumor Rollstuhlfahrer, waren lange Zeit als Baureferent beschäftigt und sind seit 1994 freier Autor. Unter anderem haben Sie eine Ihrer Figuren geschaffen, das ist der Herr Kroll, ein Lebens- und Sozialberater, der auch Rollstuhlfahrer ist, Lebens- und Vermögensberater, pardon. Und aus dem Herrn Kroll kriegen wir heute ein bisschen was zu hören, nämlich aus dem neuesten, der heißt?
Der neueste Kroll-Roman, der sechste, heißt Herr Kroll und die Stromschnellen des Tiber. Spielt, wie der Name sagt, großteils in Rom, aber nicht nur in Rom, auch in New York und im Friaul. Ja, ich lese das 11. Kapitel. Das Buch ist noch nicht fertig. Es wird derzeit gerade endkorrigiert und wird im August erscheinen und dann beginnen die ersten Lesungen. Das 11. Kapitel hat die Überschrift und den Vorsatz: Der Krieg um die San Pietrini und die Abwesenheit der Fortschrittskräfte, die erste heiße Spur und was aus ihr wurde. Der Herr Kroll als Vermögens- und Lebensberater wird von einer Frau aufgesucht, die den Kroll nach Rom schickt. Ihr einziger Sohn, Markus, ist Zögling und Novize bei den Malteserrittern in Rom, hat sich immer gemeldet und seit 6 Wochen tut er das nicht mehr. Sie ist sehr beunruhigt und es gelingt ihr nicht, Kontakt aufzunehmen. Und sie befürchtet das Schlimmste. Und Kroll wird losgeschickt nach Rom, um diesen Markus zu finden. Und es fährt zwar sein Freund, der Dozent, auch mit. Der verliebt sich aber in eine polnische Historikerin, die ihre eigene Geschichte hat. Er braucht aber einen Assistenten in Rom, weil Rom ist aufgrund der geografischen Beschaffenheit mit den vielen Hügeln und den schlechten Straßenbelägen für Rollstuhlfahrer alleine sehr, sehr schwer zu bewältigen. Er findet auch einen, der heißt Ezechiel Heavensgate, ist ein Schwarzer aus Ghana, der sich in Rom mit allen möglichen Dingen, unter anderem als Schauspieler und Bühnenbildner, durchbringt. Die beiden sind jetzt gerade unterwegs auf dem Lungo Tevere, also neben dem Tiber, auf dem Weg am Tiber entlang. Trotz widriger Bodenverhältnisse machten wir guten Progress. Ezechiel hatte sich meinem Rhythmus angepasst. Bei kurzen Bergabpassagen machte er ein paar schnellere Schritte, im umgekehrten Fall verzögerte er. In der Sprache der Binnenschifffahrt waren wir ein dynamischer Schubverband mit Potenzial für lange Etappen. Zum Tiber führten steile Stufen. Zwei Fischer und schmusende Jugendliche hatten es sich am Ufer bequem gemacht. Der mäandrierende Fluss erinnerte an einen renitenten Kanal. Das langgestreckte Kasernengebäude auf der anderen Seite verstärkte den unwirtlichen Eindruck. Die Seine war großstädtischer, die Themse mit ihren hohen Tiden wilder. Nur der Arno, das florentinische Rinnsal, wurde vom Tiber übertroffen. So ergeht es Flüssen, die verlanden. Einst war der römische Hafen wesentlich am Aufstieg der Stadt beteiligt. Nun war der Binnenhafen Roms ein mickriger Umschlagplatz und Ostia, der Meerhafen, schien so weit wie Odessa von Wien. Mit der Königin der europäischen Ströme waren die Flüsse alle nicht zu vergleichen. Das war auch der Grund, warum Herr Bernini seinen Brunnen auf der Piazza Navona nicht mit dem Tiber bestückte, auch nicht mit dem Po, der bei Cremona und Parma seinen Reiz hat, sondern mit der Donau. Sie ist der europäische Hauptstrom und die politischen Verhältnisse an ihren Ufern sind so desperat wie zu Zeiten der Auflösung des Weströmischen Reiches. Ganges, Nil, Rio de la Plata und Donau, so lautete die Champions League der Flüsse in Berninis 17. Jahrhundert. Ezechiel lachte, als ich ihm diese Beobachtung mitteilte. Betrachte man die Dinge nicht durch die kolonialistische Brille, könne man bei Bernini keinen einzigen Strom gelten lassen, nicht einmal den Nil, sagte er. Ein Fluss habe in der Wüste nichts verloren, das sei wieder die Natur. und die Pharaonen und ihre Wasserpriester, warf ich ein, alles Stümper. Die ägyptische Hochkultur sei ein einziges Verhängnis, erwiderte Ezechiel. Wer sich von Römern, Engländern und Franzosen erobern lasse, sei auf der Erde überflüssig. Der Nil sei nichts anderes als ein trauriger Wasserlauf im Sumpf der Geschichte. Kein Vergleich mit den westafrikanischen Hochkulturen. Gegen den Sambesi, den Senegal, den Kongo und den Volta kämen kein Fluss und kein Strom Berninis auf. Bernini müsse gewusst haben, dass er einer willkürlichen Auswahl unterlag. Man könne das an den traurigen Gestalten sehen, die er den Flüssen zuordnete, allesamt kraft- und saftlose Wesen, einem Konzeptsbeamten des Kassationsgerichtshofes näher denn einem Weltenlenker. Wahrscheinlich war der große Bernini bestochen, für Geld tun Künstler alles, das weiß ich von mir. Weltweit ist bekannt, dass ich ein großes Herz für Flüsse habe. Insofern hatte ich gegen die vier westafrikanischen Geschwister nichts einzuwenden. Im Gegenteil, eine Schifffahrt auf dem Sambesi zählt seit langem zu meinen liebsten Träumen. Dass Ezechiel aber einem verbohrten Regionalpatriotismus das Wort redete, stimmte mich erleichtert und nachdenklich zugleich. Erleichtert, weil offenbar Afrikaner genauso engstirnig sein können wie Europäer. Gemeinsame Behinderungen festigen die Verwandtschaft. Und nachdenklich, weil Weltläufigkeit weiterhin eine Sache von Star-Dirigenten, Großkriminellen und Formel-1-Fahrern bleiben wird. Schon von Weitem ragte ein klassizistisches Gebäude in die Uferstraße. Die römische Synagoge, sagte mein Scout, samt jüdischem Viertel. Dort möchte ich gerne hin, erwiderte ich. Vielleicht konnte man mir dort auf meiner Suche nach Markus weiterhelfen. In einem abenteuerlichen Stunt-Act querten wir die Straße. Ezechiel hatte sich einfach auf die Straße gestellt und den vorbeibrausenden Verkehr mit einer herrischen Geste aufgehalten. In seinem Rücken zischte ich über die Piste. Die Sache verlief einfacher, als ich angenommen hatte. Die Römer fahren schnell, gut und aufmerksam. Ich fühlte mich in dieser Stadt, in der ich oft gezwungen war, auf die Straße auszuweichen, wo die Autos in halber Rollstuhlbreite an mir vorbeiflitzten, sicherer als in Floridsdorf. Noch etwas fiel mir als Wohltat auf. In Rom gibt es weniger Panzerautos, auch SUV genannt, die jegliches Leben unter sich zermalmen. In Rom beherrschen flinke Kleinwagen und Kleinmotorräder die Straßen, gesteuert von modisch gekleideten Frauen und stocksteif aufrecht sitzenden Männern in Anzug und im Fahrtwind flatternder Krawatte. Selbst die Helme der Zweiradfahrer sind geschmackvoll lackiert. Wer SUVs verbannen will, der soll die Straßen Roms studieren und er wird die Lösung finden. An der Rückseite der Synagoge sah ich ein Schild, Archiv der jüdischen Gemeinde. Leider bildeten 7 hohe Stufen ein unüberwindliches Hindernis. Und meinen Scout wollte ich, eingedenk seines Auftritts im Malteserschloss, keinen weiteren Versuchungen aussetzen. Der Ezechiel hat dem Groll in das, am Aventin in das Hauptquartier der Malteser hineingeholfen und hat bei der Gelegenheit einiges mitgehen lassen, vergoldete Brieföffner und ähnliche Dinge. Und sie mussten dann flüchten. Also ich wollte ihn keinen weiteren Versuchungen aussetzen. Aus den Fenstern im Hochparterre drang Kinderlärm. Er changierte von fröhlichem Lachen bis zu bedrohlichen Kampfgeräuschen, die eine Saalschlacht nahelegten. Wie bei uns zu Hause, sagte Ezechiel anerkennend. Zwar wollte ich das Viertel näher erkunden mit Josef, Josef ist der Rollstuhl, war aber in dem Gassengewirr kein Weiterkommen. Es wäre in seine Teile zerfallen und ich hätte mir ein Schädel-Hirntrauma eingehandelt. Ein weiterer Kaffee, 2 Glas Frascati und schon waren wir wieder am Ufer des Tevere, des Tiber. In einer Biegung des Flusses zeichnete sich in Form einer langgestreckten Träne eine Insel mit mehrere Stockwerke hohen mittelalterlichen Bauten ab. Ein ehemaliges Seuchenspital, sagte mein Scout, heute ein cooles Quartier für Privilegierte. Cool im Wortsinn, denn der Tiber, der links und rechts der Insel einige Strömung aufwies, schleppte eine kühle Luftsäule mit sich. Am meisten war ich aber von den Stromschnellen fasziniert. Über 4 Katarakte folgte das Wasser der Schwerkraft. Damit konnten weder Wien noch Berlin, nicht einmal New York aufwarten. Ich begann, den Tiber mit anderen Augen zu sehen. Ob ich die Insel besichtigen wolle, fragte Zechel besorgt. Ich schüttelte den Kopf, auch hier Pflastersteine der schlimmeren Sorte. Expeditionen der höchsten Schwierigkeitsstufe wollte ich nicht schon am ersten Tag unternehmen. Ich musste erst sehen, wie Josef und mein Kreuz das schwierige Geläuf verkrafteten. Um 14 Uhr waren wir am Ponte Umberto I, der Brücke zum Kassationsgerichtshof, angelangt. Ein mächtiger, vielgliedriger Palast, Schauplatz ungezählter Niederlagen mutiger Staatsanwälte in höchstgerichtlichen Prozessen gegen die Mafia. Die in Palermo Anfang der 90er Jahre ermordeten Staatsanwälte Paolo Borsellino und Giovanni Falcone waren hier in Dutzenden frustrierenden Fällen abgehärtet worden. Am Kiosk neben der Brücke traf ich Mr. Giordanos Boten. Groll hat einen Freund in New York, für den er auch hin und wieder Berichte schreibt, unter anderem auch diesen Text. Traf ich Mr. Giordanos Boten, einen kleinen, unscheinbaren Mann mit fettigen Haaren. Er war Aktenträger im Gerichtshof und hatte schon auf mich gewartet. Es zählt zu den vielen Vorzügen eines Lebens im Rollstuhl, dass man keine Erkennungszeichen ausmachen muss. Auf gelbe Aktentaschen, grüne Stecktüchlein oder ein aufgeklebtes Adolphe-Manchou-Bärtchen kann ich verzichten. Nachdem ich Grüße von Mr. Giordano überbracht hatte, was dem Boten sichtlich schmeichelte, zeigte ich diesem ein Foto von Markus, ob er den jungen Priester schon einmal gesehen habe und wenn nicht, wo man am besten nach ihm suchen könne. In einer billigen Gaststätte neben einem Seminar, einem Laden für Priesterbedarf oder ähnlichem. Vielleicht gab es ja auch Staatsanwälte oder andere juristische Kader, die etwas von ihm wussten. Ezechiel war mittlerweile von einem Vorstoß in die rechtzeitigen Gässchen zurück. Misstrauisch betrachtete er den Kalfaktor. Und nur widerwillig akzeptierte er meinen nächsten Auftrag, einen Weg zur Piazza Navona und zum Pantheon zu finden. Am Nebentisch feierten drei freizügig gekleidete Damen mit billigem Sekt. Sie hatten großen Spaß und prosteten mir mehrmals zu. Als der Kalfaktor über die Brücke zurück in das Gerichtsgebäude geschlichen war, stellten sie eine Sektflöte auf meinen Tisch und schenkten sie bis zum Rand voll. «A votre santé», sagte eine Rothaarige mit überquellenden Formen. Ich nahm einen großen Schluck, beglich die Rechnung und rollte zur Ampel vor. Den drei Geburtstagskindern rief ich über die Schulter noch die Worte «Multum est, la rivedere» zu, was sie mit einem Johlen und dem Ruf «Suge cuiva» quittierten. Es zahlt sich aus, hin und wieder mit rumänischen Donaumatrosen zu schwatzen. Wieder befanden wir uns in einem uralten Gassengewirr. Ezechiel meinte, es gebe keinen besseren Weg zur Piazza Navona. Ich biss die Zähne zusammen und folgte meinem Scout. Insgeheim verfluchte ich ihn. Mit einem derartig untalentierten Wegemacher hätte Livingstone den Sambesi nie entdeckt und wäre über den River Clyde bei Glasgow nicht hinausgekommen. Nach einer fürchterlichen Rüttelei waren wir endlich auf dem Platz angekommen. Wir ließen den vier Ströme Brunnen links liegen und eilten über den Platz. Wie Geschäftsleute auf dem Weg zu einem Termin. Und Geschäftsleute waren wir ja auch, nur eben keine Handwerker oder Hemdenverkäufer, sondern Vertreter eines freien Gewerbes, das, bedenkt man die Arbeitslosenzahlen, seine große Zeit noch vor sich hat. Auf dem Weg zum Pantheon begab es sich, dass Ezechiel Heavensgate und ich in Streit gerieten. Es ging dabei weder um Flüsse noch um lukrative Nebentätigkeiten, sondern um die römischen Pflastersteine aus schwarzem Basalt. Seit dem 16. Jahrhundert wurden die römischen Straßen nach dem Vorbild des Petersplatzes gepflastert, daher der Name San Pietrini, erzählte Ezechiel. Und nun meinen sie, das müsse für alle Seiten so bleiben, auch wenn die Steine in Italien kaum mehr zu bekommen sind und auf Importe aus China und Vietnam zurückgegriffen werden muss. Mittlerweile tobt ein Glaubenskrieg zwischen Traditionalisten und Modernisten. Der römische Star-Architekt Massimiliano Fuxas führt das seltsame Argument ins Treffen, dass er mit den San Pietrini sein Leben verbracht habe. Ein dummer Beitrag von Rank, gab ich zu. Auch Kulturpolitiker setzen sich vehement für den Erhalt der Steine ein, fuhr Ezechiel fort. Ein Quadratmeter des kostbaren Belags kostet aber mehr als 200 Euro, während ein anderer Belag um ein Viertel davon herzustellen ist. Für eine Stadt in Finanznot sei das doch ein schlagendes Argument, erwiderte ich. Freilich, bekräftigte Ezechiel, auch gibt es genug Stimmen, die darauf hinweisen, dass die Schönheit der nächtens im Regen glänzenden Steine für Vespa-Fahrer eine heimtückische Gefahr darstellten und Fußgänger dem schlüpfrigen Untergrund zum Opfer fallen. Als die Stadtgemeinde neulich ankündigte, sie werde an manchen Stellen die San Pietrini ersetzen, rief die La Repubblica, eine Zeitung, den Krieg der Pflastersteine aus. Sehr seltsam. Es gibt keine andere Stadt auf der Welt, in der antike und moderne Bauten wie selbstverständlich nebeneinander existieren. Nur beim Straßenbelag sollte das nicht möglich sein. Würde Antonio Gramsci noch leben, er sähe in dem Krieg um die San Pietrini ein Zeichen für den Niedergang des römischen Bürgertums. Ich gehe davon aus, dass Gramsci, der ja infolge seines verwachsenen Rückens nicht gut zu Fuß war, sich vor 100 Jahren in derselben Lage befand wie wir jetzt, fügte mein Scout hinzu, er säße wie wir in der Falle. Und ich gehe davon aus, dass er sich zu uns gesellen und eine Revolution anzetteln würde. Das Grundrecht auf barrierefreie Bodengestaltung muss unbedingt in den Forderungskatalog der Fortschrittskräfte aufgenommen werden. Wo siehst du in Europa Fortschrittskräfte am Werk? So sprechen die Pessimisten alter Kulturvölker. Vertraue dem Engel der Geschichte, lieber Ezechiel, sagte ich ruhig. Wenn die Zeit reif ist, werden sie da sein. Wichtig ist nur, dass sie dann einen brauchbaren Aufmarschbelag und einen radikalen Arbeitsplan vorfinden. Über meinen Geschichtsoptimismus heizte sich der Konflikt schon etwas an. Er nahm weiter Fahrt auf, als ich mich weigerte, ein Taxi zu rufen, und er eskalierte, als ich mich anschickte, die San Pietrini allein unter die Räder zu nehmen. Alles könne er mit ansehen, rief Ezechiel, aber renitente Blödheit ertrage er nicht. Mit diesen Worten verschwand er hinter der Biegung einer kleinen Gasse. Ich fuhr verbittert weiter. Nicht, dass ich wirklich vorgehabt hatte, die Rumpelpiste zu nehmen, aber nun, da meine Ehre herausgefordert war, ließ ich es meinen Vorsätzen von geruhsamen ersten Tag zum Trotz doch auf ein existenzielles Manöver ankommen. Es muss zum Gotterbarmen ausgesehen haben, wie ich leicht nach hinten kippend über die Basaltsteine turnte. Tatsächlich eilten mehrfach Leute herbei, die mich schieben wollten, aber ein Blick aus meinen umwölkten Augen ließ sie zurückprallen. Sie dauerten mich, aber ich musste mich konzentrieren und meine Methode war die einzig mögliche, um lebend ans Ziel zu gelangen. Ein Anschieben des Rollstuhls verzehnfacht bei Pflastersteinen die Rüttelei und degradiert den Rollstuhlpiloten zu einem Häufchen geschüttelten Elends. So aber kam ich doch vorwärts, im Schneckentempo zwar, aber ich konnte mich beim Krafteinsatz an den Treibreifen ein wenig hochstützen, was den Schmerz und den Aufprall im Tal zwischen zwei San Pietrini um einiges verminderte. Nach einer Viertelstunde war ich schweißüberströmt, meine Schultern schmerzten vom Hochdrücken und Josef quietschte wie ein defekter deutscher Tigerpanzer beim Rückzug über die Oder im Winter 1945. Endlich sah ich ein Ristorante, ein Nepp-Lokal. Eine slawische Schönheit der Gattung Wasserleiche versuchte mit seltsamen Verrenkungen Gäste in die Touristenfalle zu dirigieren. Tatsächlich drückten sich die Besucher scheu an der Nymphe vorbei und trachteten danach, diesen Ort möglichst rasch zu verlassen. Als ich mich am ersten Tisch im Freien niederließ, stürzte sie auf mich zu und legte Speisekarten in Russisch, Englisch und Arabisch aus. Ich studierte sie alle, weil ich froh über die Pause war und ihr eine Freude machen wollte. Schließlich bestellte ich einen Espresso. Mit hängenden Schultern schlurfte sie ins Lokal und gab die Bestellung auf. Nach dem dritten Espresso und zwei Glas Frascati hellte ihre Miene sich auf und ihr Körper straffte sich. Auch ich gewann wieder an Zuversicht. Plötzlich knatterte ein Aperoller heran und hielt vor dem Lokal. Jetzt kommt ihr Lover, dachte ich, und der Kitschfilm ist fertig. Aber nein, ein schwitzender, kugeliger Mann eilte mit einem Backen Fotokalender ins Restaurant. Kurze Zeit später fuhr er weiter und der griesgrämige Wirt befestigte ein Exemplar des Priesterkalenders 2016 an der Holztür. Das Titelfoto zeigte einen unverschämt gut aussehenden jungen Mann. Er schritt mit wehendem schwarzem Habit über den schneeweißen Petersplatz. Ich fuhr näher und bat die traurige Lady Macbeth von Donetsk, so nannte ich sie bei mir, sie möge mir den Kalender zur Ansicht reichen. Das Februarbild präsentierte einen ernst blickenden Jungpriester mit Dreitagesbart. Der März brachte einen fußballspielenden Wuschelkopf. Und der April einen jungen, muskulösen Mann, der eine Straße entlang eilte und sich, als wäre er gerufen worden, umdrehte. Ich holte das Foto aus Josefs Netz hervor, er hat ein Foto von Markus mit, und hielt es gegen den Kalender. Er sah seiner Mutter nicht sehr ähnlich, dennoch war kein Zweifel möglich. Ich hatte Markus gefunden. Da suche ich ihn in halb Rom, erklimme Gebirge und dringe auf das Territorium von Ordensstaaten und Ritterorden vor und der Kalender mit seinem Bild hängt an jedem Kiosk, schmückt jede Osteria. Andererseits hatte sich meine Hartnäckigkeit im Beharren auf Umwegen wieder einmal bewährt. Ich bestellte noch einen Frascati und kaufte 5 Exemplare des Kalenders. Der Wirt warf mir einen Blick zu, der halb schmierig, halb mitleidig war. Du sammelst schöne Männer? Ezechiel ließ sich neben mir nieder. Das war einer seiner Vorzüge. Konflikte perlten an ihm ab wie Appelle an die Menschlichkeit bekehrter Nazis. Das ist der Mann, den ich suche, rief ich. Mein Scout betrachtete das Foto eingehend. Wer hat den Kalender gemacht? Er suchte ein Impressum und fand es auf der 3. Umschlagseite. Atelier Carlotto, Tiberinsel. Eine halbe Stunde später, wir hatten ein Taxi genommen, standen wir nach einem Parfumsritt vor dem Eingang eines mehrstöckigen mittelalterlichen Hauses auf der Tiberinsel. Stufen über Stufen. Ein junger Priester rannte an uns vorbei zu einer Vespa, sprang auf und schlingerte mit aufheulendem Motor über die gepflasterte Brücke. Ich schickte Ezechiel vor. Hoffentlich gelang es ihm, Signore Carlotto in den Hof zu bitten. Es verging keine Minute und Ezechiel sprang die Treppe herab. Wir müssen weg, stieß er aufgeregt hervor. Er packte Josef an den Griffen, ich hob die Hand zur Abwehr. Da fügte er hinzu, er ist tot, erstochen. Wir hasteten über die Brücke und verkrochen uns in einem kleinen Hotel. Der Concierge deutete nach links, dort seien die Restrooms. Ezechiel zwängte sich mit Josef und mir in eine altertümliche Rollstuhltoilette. Die Tür war offen, sprudelte Ezechiel hervor. Ich also hinein, was sehe ich? Einen zarten Mann mit langen weißen Haaren über seinem Schreibtisch. Zuerst dachte ich, dass er schläft, dann tippte ich auf einen Herzinfarkt und richtete ihn auf. Seine Kehle war durchschnitten, in seiner Brust 3 tiefe Stiche. Dann hörte ich Schritte auf der Treppe und bin zu dir. Ich war wie versteinert. Dieser Markus musste eine bedeutende Person sein, dass in seinem Umfeld unausgesetzt Menschen ermordet werden, dachte ich. Vielleicht hatten die beiden Morde aber nichts miteinander zu tun. Es gab schon vorher einen im Friaul auf einem Malteser Weingut. Oder war auch hier Umbertos Notizbuch auch in Malteser das Ziel? Wo aber war dann die Verbindung zwischen den Aufzeichnungen und dem Fotografen? Da hat man endlich eine Spur und dann ist sie tot, sagte ich. Ich glaube, du hast mir einiges zu erzählen, sagte Ezechiel. Ja, das ist ein Kapitel aus dem eben fertig werdenden Roman, der die Geschichte des verlorenen Sohnes auf eine nicht erwartete Art löst, sagen wir es einmal so. Und in dem es eine Nebenhandlung gibt, die ich aber hier nicht ausbreiten will, die geht teilweise ins Pornografische und ins weit zurück in die Zeit der Geburt des Koran. Man weiß nämlich, jetzt sage ich doch 2 Sätze dazu, der Koran wurde in Medina ab 632 niedergeschrieben nach der Flucht, der sogenannten Flucht Mohammeds von Mekka. Und es gab aber damals keine schriftkundigen Araber. Die einzigen, die Schriftkundigen waren, waren ein paar nestorianische Christen und sehr viele Juden, die in Schreibstuben arbeiteten. Das heißt, das, was wir heute als Koran kennen, was in einigen Exemplaren relativ alte Koranausgaben sind aus der damaligen Zeit, wurde von jüdischen Leuten geschrieben, die unter Druck arbeiten mussten, wo verschiedene Leute an einem Buch, man muss sich ein Buch vorstellen, 80 cm hoch, 80 cm breit, 80 Kilo schwer. Also so haben Bücher ausgeschaut damals. Diese sechs, die es da eben gab. Der Koran ist ja das Belegen, sagen ja alle, die mit dem Koran zu tun haben, eine wirre Ansammlung von Geschichten, Prophezeiungen, Alltagsangaben und Vorgaben, immer wieder Wiederholungen, einander widersprechende Dinge, also ein eigentlich sehr schlecht lektoriertes Buch. Und es gibt Hinweise darauf, dass die jüdischen Schreiber, die damals Intellektuelle waren, die größten Intellektuellen der damaligen Zeit, dass die so zornig waren, dass sie selber einen eigenen Koran verfassten. Davon gab es nur wenige Exemplare, die in der ganzen Welt verstreut sind. Und eine jüdisch-polnische Historikerin hat die Spur aufgenommen und versucht, einen oder zwei dieser Exemplare der jüdisch-jüdischen Koran-Ausgaben zu finden. Die verliebt sich in den Dozenten, und das ist der Grund, warum der Dozent eine ganz eigene Geschichte hat. Und diese Frau ist Anhängerin der Manichäer. Der Manichäismus war eine spätplatonische spätantike Religion, noch vor dem, parallel zum Christentum, aber noch vor dem Islam. Augustinus war zum Beispiel 10, 15 Jahre ein manichäischer Intellektueller. Und die Licht-ins-Dunkel-Geschichte und die Sinnenfeindlichkeit, Sexualfeindlichkeit des frühen Christentums geht stark auf den Manichäismus zurück. Sie hat diese Geschichten auch übernommen, verliebt sich in den Dozenten, er sich in sie. Sie vögelt aber sehr gerne, es darf aber nie zum Orgasmus kommen. Und das ist für einen etwas verkorksten Hitzinger intellektuellen Sohn, wie der Dozent ist, es ist eine neue Erfahrung, und er ist vollkommen beeindruckt und unternimmt alles, um ihr zu helfen in ihrer Suche. Aber auch der Groll interessiert sich mehr und mehr für diese seltsame Historikerin, die noch eine andere Geschichte im Hintergrund hat. Ja, und so beginnt die Suche nach einem verschollenen Buch und nach einem verschollenen Priester. Beide werden zum Schluss gefunden, aber in welcher Form, sage ich nicht.
Das war der erste von insgesamt drei Teilen einer literarischen Reise mit Erwin Ries. Im zweiten Teil plaudern wir über Behinderung in Sexualität, erfahren aber zunächst mehr darüber, wo Erwin Ries seine Geschichten findet.
Ich sitze im Espresso bei einer schönen Melange ohne Tropfen